Advokaten des Bösen.
Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Wir sind zurück aus der langen, langen Sommerpause und heute zum Wiedereinstieg ist Burkhard Benneken bei mir. Hallo Burkhard.
Ja Simone, ich freue mich, dass es mal wieder losgeht, wir mal wieder gemeinsam einen Podcast machen. Ich habe auch viele Anfragen bekommen, wann kommt ihr denn wieder aus der Sommerpause zurück? Dies Jahr hat es ja ungefähr einen Monat länger gedauert, weil Hans und ich auch wirklich viel um die Ohren hatten und wir mal so ein bisschen durchatmen mussten.
Wir wurden also vermisst, sehr schön. Wir haben jetzt auch echt einige Zeit die Podcast-Akten ruhen lassen. Im Strafverteidiger-Alltag waren du und Hans natürlich weiter sehr fleißig, du hast es ja gesagt. Aber jetzt wird eben wieder zurück in unserem Podcast-Studio in der Aktenkammer reingeguckt und top motiviert, hoffe ich, Burkhard.
Absolut, in der Tat. Ich muss sagen, es ist schon so eine Institution geworden hier, möchte ich fast sagen, die sehr viel Spaß macht. Ich freue mich immer über das ganze zahlreiche Feedback, was von außen kommt. Anregungen, Kritik in alle möglichen Richtungen. Ich finde das immer toll. Wir bekommen sehr viel positives Feedback und wie gesagt, jetzt in den letzten Wochen habe ich von ganz vielen gehört, wann geht's denn endlich weiter? Wir haben die eine oder andere Folge schon zweimal bei euch gehört und wir warten auf die nächste Akte und die kommt jetzt.
Ja, wir wollen mal direkt in unsere heutige Akte einsteigen und das geht heute um eine Tat, die nur wenige Millisekunden ging, aber einen ewig langen Rattenschwanz mit sich gezogen hat, sowohl medial als auch juristisch. Wir werden deinen Mandanten, den Täter, auch hier und da mal im Podcast hören, Burkhard. Ja, und wir lassen ihn einfach erstmal selbst zu Wort kommen und sich vorstellen.
Hi Freunde, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Also ich bin Omar, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Wuppertal, bin in Wuppertal geboren, aufgewachsen, mein ganzes Leben dort verbracht. Ich mache Social Media seit 10 Jahren. In der Schulzeit war ich schon gerne immer so der lustige Klassenclown, der Übergewichtige, der gerne Witze macht, dies, das. Und dann dachte ich mir damals, vielleicht kann ich eine breitere Masse erreichen, die meine Witze sich angucken und anhören. Und so dachte ich mir das einfach dann mit Social Media, dass ich das dann so verbinde und dann einfach meine Videos auf Facebook hochlade. Ja, und das ist dann damals auch ganz gut angekommen. Die Leute haben es gefeiert, dass ich mich selbst auf die Schippe genommen habe. Eigenhumor kommt immer gut an. Die Leute mögen es, wenn man über sich selbst lachen kann. Und so war ich schon immer. Ich kann immer über mich selbst lachen und ich finde, das ist auch eigentlich ganz wichtig.
Der ein oder andere wird ihn anhand seiner Beschreibung direkt erkannt haben. Dein Mandant Omar ist auch bekannt als Fat Comedy, Internet-Comedian, vor allem bekannt auf Social Media und durch eine Tat endgültig bekannt, die ihn über Nacht in die Schlagzeilen der Boulevardpresse katapultiert hat und die wollen wir uns zu Beginn erstmal genauer anschauen. Am 26. März 2022 ist Omar in der Westfalenhalle in Dortmund dabei. Es ist ein Kampf des deutschen Boxers Felix Sturm angesetzt und im Publikum sitzen einige Promis. Vorab erstmal die Frage an dich, Burkhard. Boxsport, ist das was für dich?
Ich muss sagen, ich war schon mal, ich glaube einmal in meinem Leben beim Boxen. Hm. In Stuttgart hat tatsächlich auch Felix Sturm geboxt. Mhm. Das war noch Jahre vor seiner Inhaftierung. Der hat ja zwischendurch auch mal eine Strafe bekommen, stimmt, und musste verbüßen. Und da war ich mit meinem besten Freund, dem Fernsehkoch Frank Rosin. Der hatte natürlich tolle Plätze direkt am Ring bekommen. Ähnlich wie es wohl auch hier in unserer Akte heute war, in Dortmund. Also da saßen wir auch direkt dabei. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, ich bin mein Leben lang schon immer sehr sportlich gewesen. Habe früher Fußball gespielt, sehr viel Tennis gespielt. Und weil mein Vater immer auf dem Golfplatz war am Wochenende, ich ihn kaum gesehen habe. Als Kind habe ich auch tatsächlich mal angefangen zu golfen. Aber so eine Affinität zum Boxsport habe ich persönlich nicht. Mhm. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe sehr, sehr viel beruflich mit Gewalt zu tun. Natürlich ist das im Boxen schon eine andere Nummer, ne, wenn man da sich in Anführungszeichen einvernehmlich prügelt. Aber trotzdem ist es nicht so das, was ich jetzt privat brauche, um runterzukommen. Meins ist Boxen ganz ehrlich gesagt nicht.
Ich habe immer so das Gefühl, die ganz großen goldenen Zeiten des Boxens sind auch nicht mehr so da, wobei es gar nicht so lange her ist, dass ich mir tatsächlich einen Boxkampf angeschaut habe. Und das könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, aber das Wort Boxkampf habe ich in Anführungszeichen gesetzt, denn es war der Final Fight zwischen Stefan Raab und Regina Halmich, den ich mir im Fernsehen angeschaut habe, wie viele andere Millionen. Ich war gut unterhalten, vielleicht aber auch mehr wegen der Show drumherum. Ne? Jedenfalls sprechen wir heute über den Boxkampfabend vom 26. März 2022. Und alles Weitere lassen wir jetzt einfach Omar selbst schildern.
Ich war in der Westfalenhalle, habe den Herrn Pocher habe ich da halt gegenüber gesehen. Und dann war das eigentlich so ein Bruchteil von Sekunden in meinem Gehirn. Ich habe den gesehen, viele Sachen Revue passieren lassen, kam in meinem Kopf, was für ein Typ der eigentlich so war und habe mich dann halt so dazu gefühlt, ihn jetzt eine rüberzuwischen. Adrenalin und dann ging das alles im Bruchteil von Sekunden. Ein Kollege hatte schon die Kamera irgendwie bereit, weil der war mich die ganze Zeit da am Film. Ja, und dann bin ich rüber.
Und dann holt Oma aus und schlägt Oliver Pocher mit der flachen Hand und viel Kraft auf dessen linke Wange. Alles vor den Augen eines riesen Publikums, gefilmt mit Handykameras. Also ich habe mir das vor der Folge auch nochmal genauer angeguckt. Das ist schon heftig, wie viel Kraft er da reingelegt hat.
Es gab auch wirklich einen lauten Wumms, Simone. Ja. Also das haben wir auch in dem Verfahren nicht beschönigt. Es hatte richtig in Anführungszeichen gescheppert. Und alle, die drumherum saßen, mit einigen habe ich gesprochen später, die haben gesagt, Mensch, Herr Benecken, das war richtig laut.
Das glaube ich. Und Pocher springt in dem Moment von seinem Sitz auf und bewegt sich schnell in eine andere Richtung, während Security-Personal auf Omar zukommt. Burkhard, wie und wann hast du damals von diesem Ereignis eigentlich zuerst erfahren?
Ja, ich mache ja regelmäßig Ayurveda-Kuren. Ich bin ja so ein Detox-Typ in Anführungszeichen. Am Wochenende geht es übrigens mal wieder ein paar Tage zum Detox nach Österreich. Und ich war in einer solchen Detox-Kur und dann war es auf der Online-Seite einer Boulevardzeitung, dass ich ja Ausschnitte, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe, dieses Videos gesehen habe, war natürlich die absolute Schlagzeile an dem Morgen, glaube ich, meines war der Sonntagmorgen dann, wo das erschienen ist. Da habe ich mir dann gleich gedacht, mein lieber Herr, also ungewöhnliche Tat. Dann hörte ich natürlich auch schon Tatort Dortmund. Insgeheim, Simone, das darf ich so offen bekannt geben, hatte ich mir schon gedacht, vielleicht landet der Beschuldigte ja bei Hans oder mir.
Schauen wir uns vielleicht auch mal kurz Oliver Pocher als Person erstmal an. Der in Hannover geborene Comedian ist heute 46 Jahre alt. Bekannt geworden ist aber auch als Fernsehmoderator einiger großer Shows und auch für seine Gags, die gerne bewusst an Grenzen stoßen. Also mal persönlich von meiner Seite zu sprechen. Mir ist bewusst, dass Humor immer was sehr Subjektives ist. Wir lachen alle über unterschiedliche Dinge und das, was ich lustig finde, muss noch lange nicht jeder lustig finden. Aber die Kritik, die es über all die Jahre an Pocher gegeben hat, die teile ich durchaus. Er macht nicht selten Witze auf Kosten anderer, die dabei schon in Richtung Mobbing teilweise gehen, weil sie beispielsweise die Körperform oder Äußerlichkeiten von Menschen ins Lächerliche ziehen. Und es sind auch Gags dabei, die gerne mal misogyn sind und da bin ich persönlich einfach raus. Im Jahr 2024 brauchen wir die einfach nicht mehr, meiner Meinung nach. Wie hast du Burkhard Oliver Pocher bis zu eben jenem Abend wahrgenommen?
Ja, tatsächlich habe ich ihn mal persönlich kennengelernt. Und zwar bin ich mit meinem guten Freund Frank Rosin mal auf einem Boxkampf, wollte ich schon sagen, auf einer Veranstaltung von Oliver Pocher gewesen. In Essen, das war so 2018, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und weil Frank Rosin und Oliver Pocher auch miteinander bekannt sind, sind wir hinterher noch gemeinsam zu Nelson Müller in Essen essen gegangen. Und da haben Oliver Pocher und ich uns auch geduzt an diesem Abend und uns mal ein bisschen unterhalten. Er sagte auch, dass er mich schon in der einen oder anderen Talkshow verfolgt hätte. Es gab damals die große Clan-Debatte und ich war gerade in einem Format hart aber fair aufgetreten, was Oliver Pocher auch verfolgt hatte. Da haben wir uns also sehr sachlich ausgetauscht. Da muss ich sagen, da habe ich ihn anders kennengelernt, als ich ihn vorher wahrgenommen hatte. Denn auf der Bühne sehe ich so wie du, muss ich ganz offen sagen, das ist überhaupt nicht meine Art von Humor. Ich kann da überhaupt nicht drüber lachen. Andere mögen das anders sehen, ist vollkommen in Ordnung. Mein Humor ist das wirklich nicht. Damals war er auch noch mit Amira zusammen, die ich auch kennengelernt habe. Und ich war da, ja, ich möchte sagen, schon ein bisschen überrascht, dass er dann hinterher bei unserem Gespräch auch wirklich sehr tiefgehende Kommunikation geführt hat, die ich ihm so, wie ich ihn aus dem Fernsehen kannte, erstmal gar nicht unbedingt zugetraut hätte in dieser Form, muss ich sagen. Also da wirkte er auf mich anders vom Typ her, als der, der auf der Bühne ist. Deshalb ist mein persönlicher Eindruck, dass er natürlich dann ein entsprechendes Programm fährt, was ja vollkommen klar ist. Ja. Es läuft ja auch bei ihm, er hat wahnsinnig viele Follower, die Shows sind wohl, glaube ich, ganz gut verkauft, er spricht ein gewisses Publikum an. Insofern macht er ja aus seiner Sicht wahrscheinlich auch alles richtig, das muss man ja dazu sagen. Nur wie gesagt, das war für mich auffällig und er war in der Unterhaltung an diesem Abend, bei diesem Essen, wirklich angenehm und auch tiefgehend. Insofern muss ich sagen, habe ich Pocher privat als sympathischen Typen kennengelernt.
Interessant. Auf der anderen Seite haben wir Oma alias Fat Comedy. War er dir vor dieser Ohrfeige ein Begriff?
Hatte ich noch nie gehört. Ich habe ja auch ehrlich gesagt mit Social Media und so nicht viel zu tun, abgesehen davon, dass wir da selbst natürlich einiges präsentieren. Ich bin aber nicht derjenige, der sich da länger auffällt, bei anderen guckt, sondern wenn, dann produzieren wir im Prinzip für unsere Social Media Accounts Videos oder sonstige Inhalte und deshalb kannte ich ehrlich gesagt Fat Comedy oder Oma auch überhaupt nicht, sagte mir gar nichts.
Ja, mit der Ohrfeige am Rande des Boxkampfs hatte an dem Abend wohl niemand gerechnet, das muss man so sagen, weder das anwesende Publikum noch Pocher und vielleicht nicht mal Omar selbst zu Beginn des Abends. Aber gerade weil Pocher so eine streitbare Persönlichkeit ist, sieht sich Omar nach der Ohrfeige mit unterschiedlichen Reaktionen konfrontiert, wie er uns im Interview erzählt hat.
Einmal gab es die Menschen, die gesagt haben, scheiße, finde ich gar nicht gut. Dann gab es Menschen, die gesagt haben, boah, der hat's verdient, war nur eine Frage der Zeit. Dann gab es Menschen, die gesagt haben, boah, endlich, endlich, endlich.
Und auch die Boulevardpresse schwankt zwischen Empörung und Schadenfreude. Das lässt sich in den Schlagzeilen der Folgetage sehr gut beobachten. Nichtsdestotrotz gibt es eine Strafanzeige gegen Omar. Überraschenderweise, Burkhard, kommt die aber gar nicht von Oliver Pocher selbst.
Nein, wenn man die Strafakte, die jetzt hier gerade vor mir liegt, mit einem enormen Umfang, woran das liegt, sprechen wir später noch drüber, aufschlägt, dann sieht man auf Seite 4, dass am Sonntag, den 27. März 2022, also direkt in der Nacht nach diesem Vorfall in der Westfalenhalle, ein Zeuge namens B. ich kürze das jetzt natürlich bewusst ab, auf der Polizeiwache Mitte in Dortmund erschienen ist und der gab dann folgendes sinngemäß zur Anzeige. Der Zeuge war zur Tatzeit als Zuschauer in der Dortmunder Westfalenhalle 1. Dort fand ein Boxkampf zwischen Felix Sturm und, wenn ich es richtig ausspreche, Istvan Cili statt. Der Zeuge saß in Block D und so weiter. Ungefähr in Runde 6 oder 7 konnte er sehen, wie sich mehrere, vermutlich Südländer, dem geschädigten Pocher näherten. Der Geschädigte saß unmittelbar am Ring. Da der Sicherheitsdienst nicht tätig wurde, was übrigens auch noch ein Thema ist, Simone, verließ der Zeuge seinen Platz. Er konnte sehen, wie der Geschädigte mindestens einen Schlag, in Klammern Ohrfeige, ins Gesicht bekam. Der Zeuge stellte sich dann zwischen den Geschädigten und den Angreifenden. Er begab sich dann mit dem geschädigten Pocher in die Ecke von Felix Sturm und er rief von dort aus die Polizei an. Im Anschluss verließ er zusammen mit dem Geschädigten die Westfalenhalle. So kommt das Ganze im Prinzip in Gang. Also nicht Oliver Pocher ist selbst tätig geworden oder hat sein Anwalt die Polizei direkt anschreiben lassen, sondern jemand, der mit Pocher abends dort nach dem Kampf, nach der Ohrfeige gesprochen hatte und ihn wohl auch in Schutz genommen hatte, der ist dann danach selbstständig zur Polizei in Dortmund gefahren.
Spannend auf jeden Fall. Und gut, die Beweisführung, die nachfolgende, war für die Ermittelnden natürlich relativ einfach. Es gab das Video, das Omars Freund mit dem Handy gemacht hatte. Das hatte Omar auch selbst auf seinem Fat Comedy Account hochgeladen und Oliver Pocher wurde dann als Zeuge zur Polizei geladen, um eine Aussage zu machen. Ne?
Genau, und auch die haben wir hier im Original vorliegen. Das ist Blatt 38 aus der Ermittlungsakte. Zu dem Zeitpunkt war die Akte noch relativ dünn, weil es ja auch, wie du gerade vollkommen zu Recht ausgeführt hast, eigentlich gar nicht viel zu ermitteln gab. Ja, wenn du ein Video hast von der Tat, wo du den Täter siehst, den Geschädigten siehst, die Tat siehst, was willst du da noch groß ermitteln? Klar, natürlich die Verletzungsfolgen. Wie ging's Oliver Pocher danach? Ja. Musste er zum Arzt? Logisch, aber natürlich alles überschaubar. Und Oliver Pocher war dann am 6. April 2022 bei der Polizei, ist dort vernommen worden und hat sich wie folgt geäußert. Ich war an dem Abend beim Boxkampf in der Westfalenhalle und hatte Plätze in der ersten Reihe. Während des Kampfes, ich meine, es war die 4. Rundenpause, ich war im Gespräch mit Christoph Daum, der, Anmerkung von mir übrigens, kürzlich verstorben ist, erhielt ich einen heftigen Schlag gegen meine linke Kopfseite. Ich fiel nach rechts auf einen leeren Stuhl. Dann sah ich den Täter vor mir, der mir jetzt nach dem Schlag noch offensiv nachging. Ich konnte in der Situation nicht erkennen, ob er weiter auf mich einschlagen oder einwirken wollte, womit auch immer. Ich machte beim Sicherheitsdienst auf meine Situation aufmerksam, woraufhin mir niemand half. Auch ein Thema, was wir gleich nochmal besprechen müssen, Simone. Kein Security-Mitarbeiter bei so einem Boxkampf beschützt die Prominenten in der ersten Reihe. Daraufhin bin ich in die gegenüberliegende Ringecke von Felix Sturm gegangen. Der Täter kam erst ein Stück hinter mir her, ließ dann aber von mir ab. Ich bin erstmal dort verblieben, weil ich nicht wusste, wie viele Täter noch dazugehörten. Frage dann an Oliver Pocher. Der Zeuge B. der die Anzeige gemacht hat, Anmerkung von mir, gehörte zu Ihnen. Antwort Oliver Pocher. Ich kannte ihn nicht, er half mir und informierte die Polizei und beruhigte mich. Er reichte mir auch noch sein Handy rüber. Ich sprach dann auch noch mit den Beamten. Ich bin in der 10. Runde dann raus mit einigen Bekannten vom Boxstall. Umgehend am nächsten Tag bin ich dann zum Arzt, in Klammern Allgemeinmediziner. Einen Tag später zum HNO. Es wurde ein Trauma im Ohr festgestellt, was Hörverluste in gewissen Frequenzbereichen darstellt. Gleichgewichtsstörungen und Hörverluste habe ich davongetragen, sowie Schmerz in der linken Gesichtshälfte. Dauerschäden können noch nicht ausgeschlossen werden. Und noch die Frage an Herrn Pocher, konnten Sie erkennen, wer die Aufnahme gemacht hat, also gemeint ist das Video? Ja. Und da sagte Oliver Pocher, nein, ich habe niemanden gesehen. Ja, das ist im Prinzip die Aussage gewesen. Dann wurde noch darauf hingewiesen, dass man sich danach, das hat wohl Oliver Pocher auch gestört, in den sozialen Netzwerken mit der Tat gebrüstet habe. Das Video sei hochgeladen worden, insbesondere auch auf Instagram und TikTok. Dann tat sich erstmal längere Zeit nichts.
Ja, aber gegen Omar steht jetzt also der Vorwurf der Körperverletzung im Raum. Und es fällt immer wieder auch ein weiterer Begriff im Zusammenhang mit dieser Tat, der des Happy Slappings. Ich bin ehrlich, hatte ich bis dato so noch nicht gehört. Erklär uns mal, was es damit genau auf sich hat, Burkhard.
Seitdem wir im Prinzip das Internet haben, gibt es diese, ja, mittlerweile schon diesen Rechtsbegriff des Happy Slapping, des fröhlichen Schlagens. Gemeint ist, verkürzt gesagt, du begehst eine Tat, meistens eine Körperverletzung, und beziehst in deinen Tatplan ein, das Ganze filmen zu lassen oder selbst zu filmen, je nachdem, und danach dann über Internet insbesondere zu veröffentlichen und ja die Person dadurch der Demütigung besonders preiszugeben.
Ah, okay.
Das ist das sogenannte Happy Slapping, und das ist natürlich eine Geschichte, das sage ich auch als Strafverteidiger, das habe ich auch in vielen Interviews gesagt, die ist unschön. Das ist gar keine Frage, weil für viele Geschädigte ist die Tat natürlich schon schlimm, aber das, was dann folgt, nämlich die Demütigung im Internet, dass ja im Prinzip jeder weltweit sehen kann, wie du geschlagen wirst, wie du beleidigt wirst, wie du erniedrigt wirst, was auch immer dann konkret passiert.
Und dass es auch nicht mehr so schnell verschwindet.
Und nicht mehr so schnell verschwindet, ja. Und man auch nie weiß, wer hat jetzt alles das Video, ja, wer dich vielleicht auf der Straße erkannt. Das hat ja in Extremfällen schon zum Suizid bei dem einen oder anderen geführt. Und
enormer psychischer Druck dahinter.
Ganz sicherlich, ganz, ganz viele, denen sowas passiert ist, enorm psychisch belastet. Und das ist auch wirklich eine unschöne Tat. Da habe ich mich auch immer ganz deutlich positioniert und habe schon vor Jahren im Prinzip gefordert, dass wir darüber nachdenken, insbesondere der Gesetzgeber, einen eigenen Straftatbestand zu schaffen, der das mal ganz konkret formuliert und dafür auch entsprechende Strafen vorsieht. Und das war eine Anregung, die ich schon vor Jahren hatte.
Und noch bevor es in der Körperverletzungssache dann zur Anklage gekommen ist, hagelt es für Omar zivilrechtliche Klagen von Seiten Pochers. Das kommt also noch obendrauf. Der war da offenbar inzwischen richtig in Fahrt gekommen, gemeinsam mit seinen Anwälten. Burkhard, du warst inzwischen Omars Anwalt. Eigentlich wolltest du dich auf die bevorstehende Anklage wegen der Körperverletzung vorbereiten. Tja, aber Omar hat es dir nicht wirklich leicht gemacht, ne? Und in Richtung Oliver Pocher noch nachgetreten. Deswegen die zivilrechtlichen Geschichten. Führ uns da mal durch. Was war da so genau los?
Genau, also ich war ja sein Strafverteidiger. Also für alles Strafrechtliche zuständig, und dann, wie gesagt, die Strafsache war aber jetzt gar nicht das große Problem. Die Akte war zu diesem Zeitpunkt sehr überschaubar, und es war so, dass Omar tatsächlich auf seinem ja auch viel besuchten Instagram- und TikTok-Channel,
der wurde ja auch immer größer in den Tagen.
Der wurde immer größer in den Tagen, was vielleicht auch nicht ganz unbeabsichtigt war, das darf man auch so sagen. Da war es so, dass ständig neue Posts kamen von Omar. Jetzt keine ganz, ganz schlimmen Sachen, aber halt eben so Dinge, wo dann ein Bezug zu dieser Tat hergestellt wurde und wo dann oftmals eine Faust unten klein rechts im Bild zu sehen war. Die sollte dann hier die Faust von Omar in der Westfalenhalle Schlagohrfeigern Oliver Pocher andeuten. Und dann gab es zum Beispiel, um es mal plakativ zu machen, ein sogenanntes Äffchen-Video. Darauf sah man dann, das hat Omar dann da entsprechend gepostet, ein großes Äffchen, das ein kleines Äffchen schlägt, also eine Ohrfeige erteilt. Und das kleine Äffchen kippt kurz um, steht dann wieder auf. Und dann war es so, dass Oliver Pocher sich mit seinen Anwälten wohl wiederfand in diesem kleinen Äffchen, und Omar sollte das große Äffchen sein. Und es gab dann tatsächlich eine Unterlassungsklage zum Landgericht Frankfurt am Main, später auch noch Schmerzensgeldklagen. Ich selbst war da nur ganz am Rande tätig. Natürlich war ich Omas eigentlicher Anwalt. Ich habe allerdings diesen Fall an den Kollegen Gießen weitergegeben, der zivilrechtlich spezialisiert ist und der Omar in den Sachen vertreten hat. Und natürlich habe ich mit dem Kollegen mich regelmäßig getroffen, und er sagte mir auch, das ist ja der Wahnsinn, was hier ja aufgemacht wird an Unterlagen. Es wurden teilweise unglaublich lange Schriftsätze mit reihenlangen Unterlagen bei dem Gericht eingereicht, und es war hinterher richtig so ein voller Korb voll Papier, der dann nur in den Zivilsachen entstanden war. Das muss man wirklich sagen. Was ich erstaunlich fand, ich hatte Oliver Pocher, das hatte ich ja eben geschildert, auch privat kennengelernt. Ich hätte ihn eher so eingeschätzt, dass er jemand ist, der das eher fast lustig findet. Und das war auch teilweise wohl so, aber nur ganz teilweise. Er ist auf das ein oder andere Posting von Omar tatsächlich auch selbst eingegangen.
So kennt man das ja auch normalerweise von ihm, ne?
Genau, und so hatte ich es hier ehrlich gesagt auch erwartet. Ich habe Omar natürlich trotzdem gesagt, hör auf mit dem Quatsch, das provoziert doch unnötig. Lass den Kinderkram. Jemand, der selbst dafür bekannt ist, kein Blatt vor den Mund zu nehmen wie Oliver Pocher. Du hast eben den Humor geschildert, der wirklich auch drastisch ist. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel auch die ein oder andere Mandantin, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, die sich von Oliver Pocher massiv gedemütigt und ja teilweise auch fast schon gemobbt fühlte durch gewisse Darstellungen. Und all das findet Oliver Pocher scheinbar in Ordnung. Wenn es ihm aber dann selbst mal so ein bisschen an den Kragen geht, ironisch, satirisch, dann reagiert er sehr empfindlich. Das fand ich eine erstaunliche Feststellung. Also ich hatte mal irgendwo in so einem Interview gesagt, wer im Glashaus sitzt, der sollte eigentlich nicht mit Steinen werfen. Und dass er dann zivilrechtlich so nach vorne marschiert, ich weiß es nicht. Also das fand ich wirklich erstaunlich. Ich hätte gedacht, er steht da drüber. Ja, zumal, ja, wie alt ist Oma? Anfang 20. Und da hätte ich gesagt, komm, Kindergarten, interessiert mich nicht. Ja, natürlich, dass man möchte, dass die Ohrfeige bestraft wird. Ja. Alles in Ordnung. Ja. Gar kein Thema, aber ob dann hinterher da so ein paar, ja, ich sag jetzt mal infantile Postings nachkommen oder nicht. Also, dass er da so drauf eingeht, war für mich erstaunlich.
Du hast uns ja gerade schon ein bisschen Einblick gegeben, aber wie bist du in dieser Zeit mit Omar umgegangen? Also, du hast ihm schon gesagt, hör doch auf mit dem Kinderkram, weil das hat ja schon was von so einem aufmüpfigen Kind, das man nicht so richtig in den Griff zu bekommen scheint. Ne?
Es war wirklich anstrengend. Ja, ich habe dann auch mit dem strafrechtlich mandatierten Anwalt von Oliver Pocher telefoniert und habe dann versucht, auf Omar wirklich einzuwirken, dass das Ganze einfach sich ein bisschen beruhigt. Mhm. Aber er war teilweise wirklich kaum zu bändigen, sag ich mal. Ja. Und Omar ist natürlich jemand, der das dann auch lustig meint. Er hat dann auch Sachen über mich gepostet. Guck mal hier, ich habe den besten Anwalt Deutschlands, beauftragt ihn, da kriegt er nicht 4 Jahre, sondern 8 Jahre. Ja. Und da habe ich natürlich auch erstmal geguckt, was postet er denn da für einen Quatsch, so nach dem Motto. Aber so ist er halt eben. Ja. Und das ist seine Art von Humor. Und ich habe das auch ehrlich gesagt dann lustig genommen. Und es war aber natürlich auf die Dauer schon mit ihm anstrengend, weil du natürlich befürchtest, wenn einer immer weitermacht, dass ein Gericht dann irgendwann auch sagt, Mensch, der ist völlig unbelehrbar.
Mhm. Ja, klar. Und gut, wenn man sich mal so in die damalige Gedankenwelt von Omar reinversetzt, über Nacht berichtet die Boulevardwelt über dich und halb Social Media spricht über dich. Dein Video hat zig Views, sämtliche relevanten Werte für dich als Content Creator schießen da nach oben. Ich will das auf keinen Fall gutheißen, aber ich kann mir gut vorstellen, wie dieser offensichtliche Höhenflug zustande gekommen ist bei ihm. Ne? Auch wenn es natürlich der damaligen Situation aus juristischer Sicht alles andere als zuträglich war.
Absolut. Und tatsächlich, Simone, wir sind ja dann, ich habe den Kollegen Gießen in einer Sache zum Landgericht Frankfurt am Main begleitet in der Zivilsache, weil es da auch um strafrechtlichen Bezug ging. Und unterwegs kamen uns dann Schulklassen entgegen und ich sage jetzt mal, mindestens jeder Zweite wollte ein Autogramm oder ein Selfie mit Oma machen, der neben uns stand. Mhm. Und der ist da so echt so ein echter Held in einem gewissen
Alterssegment
zumindest. Und das hatte mich erstaunt. Selbst 2 Justizwachtmeister im Landgericht hätten oder wollten dann ein entsprechendes Selfie mit Oma machen und haben es dann auch gemacht. Nach dem Motto, oh, Fat Comedy bei uns im Gericht, welche eine Ehre. Das war schon erstaunlich. Also er hat da einen richtigen Hype um sich gezogen und tatsächlich seine Bekanntheit durch diese ja unschöne Tat, gar keine Frage, deutlich erhöht.
Ja, und kein Wunder, dass dann die Selbstreflexion bei Oma auch ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Und dann waren da ja auch noch die Stimmen, die ihn für die Ohrfeige bejubelt haben.
Absolut.
Im Moment wahrscheinlich auch lauter als diejenigen, die auch berechtigte Kritik angebracht haben. Aber das Ganze hatte eben auch Konsequenzen für Omar. 50.000 Euro Schmerzensgeld wurden Oliver Pocher zugesprochen und zwar auch wegen der Dinge, die Omar auf Social Media verbreitet hatte. Ne?
Genau, das Schmerzensgeld für die Ohrfeige, das, wenn ich es richtig erinnere, waren es glaube ich 5.000 Euro, wenn überhaupt. Mhm. Das war der absolut geringste Teil. Mhm. Es ging im Prinzip ausschließlich um Schmerzensgelder für dieses ständige Posten in Verbindung mit der Tat, dass immer wieder die Hand ins Spiel kam und er immer wieder nachgelegt hat und ja sich im Prinzip, so das Gericht dann auch im Prinzip ja lustig gemacht hat und das ausgeschlachtet hat. Ja, so wurde sinngemäß argumentiert. Und da hat man Oliver Pocher, der selbst allerdings 100.000 Euro beantragt hatte als Schmerzensgeld, tatsächlich 50.000 Euro zugesprochen. Der Kollege Gießen ist da der Bevollmächtigte, der hat dann auch Berufung eingelegt. Nach meinem Kenntnisstand ist das immer noch nicht ganz entschieden. Mhm. Also ob es dann bei den 50.000 bleibt, ist glaube ich noch nicht endgültig erledigt. Aber schon natürlich auf jeden Fall ein deutlicher Betrag. Man muss aber auch sagen, bei so vielen Verstößen, dass da irgendwas hängen bleibt, ist klar, dass es dann ausgerechnet 50.000 sind. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen hochgegriffen.
Ordentlich.
Gerade wenn man sieht, was Oliver Pocher so macht und dass er sicherlich jemand ist, der damit umgehen muss. Ja, wenn man selbst andere angreift, muss man Verletzungen, also ich meine jetzt nicht die Ohrfeige, sondern Verletzungen verbaler Art auf ironische Weise sicherlich auch anders hinnehmen als eine völlig unbekannte Person, die selbst nicht so nach außen geht wie Oliver Pocher. Das Gericht hat da ja aus meiner Sicht sehr merkwürdig geurteilt.
Ich finde auch, was man einfach an dieser ganzen Geschichte merkt, sie hat so eine komplett eigene Dynamik bekommen, weil Oliver Pocher ist, wer er ist. Denn stellen wir uns nur mal vor, da hätte irgendjemand anderes gesessen, vielleicht sogar ein Everybody's Darling, und da kommt einfach jemand auf ihn aus dem Nix zu und gibt ihm eine Ohrfeige, dann hätte das Ganze mutmaßlich nicht diese hämische Komponente, diese Schadenfreude gehabt, oder was denkst du?
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich war dann auch, während das ganze Verfahren lief, in einer TV-Talksendung eingeladen, saß dort mit einem Politiker, der sehr bekannt ist, der auch an dem Ring saß, direkt neben Oliver Pocher, und er sprach mich nach der Sendung an und sagte: Herr Benneken, ich habe ja mitbekommen, Sie verteidigen den Beschuldigten in der Causa Pocher wegen der Westfalenhalle, und ich wusste gar nicht, dass dieser Politiker auch am Ring war. Sagte, ich saß direkt daneben und es war wirklich laut, sagte aber, was seine Wahrnehmung war, und das fand ich sehr interessant, sagte er, saßen ja lauter Heuchler um mich herum. Sag ich, wie meinen Sie das denn? Er sagt dann, nachdem diese Ohrfeige passiert war und es war wirklich laut, waren natürlich alle erst ein bisschen erschrocken, so die ersten Sekunden. Und dann haben die Leute gemerkt, es hat Oliver Pocher getroffen, und die Reaktion war mehr oder weniger unisono. Oh ja, das hat er so ein bisschen schon verdient, der Pocher, bei dem, was er gemacht hat. Und hinterher, als dann die Fernsehkameras angingen und die gleichen Leute, die vorher dieses Statement intern abgegeben hatten, gefragt wurden, ja, haben Sie das denn mitbekommen, waren alle einer Meinung, wie schlimm der arme Oliver Pocher, wie kann man nur? Und da sprach dieser Politiker, wie ich fand, sehr zutreffend von den Heuchlern.
Ja, kommen wir jetzt zur Anklage vom 25. August 2022 am Amtsgericht in Dortmund. Knapp 5 Monate nach der Ohrfeige also. Ja, wie war denn da jetzt eure Strategie, Burkhard, am Ende?
Also unsere Strategie war, dass wir zum einen natürlich frühzeitig auf die Pocher-Seite zugehen, den sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich durchführen. Das haben wir auch getan. Ich habe mit dem Hamburger Strafrechtsanwalt von Oliver Pocher kommuniziert, nicht nur mit ihm telefoniert, sondern auch geschrieben. Fat Comedy hat seine Entschuldigung zum Ausdruck gebracht gegenüber Oliver Pocher. Und wir haben auch tatsächlich dann vor der Hauptverhandlung freiwillig 2.000 Euro Schmerzensgeld gezahlt. Dabei habe ich auch ganz klar gesagt, wenn ich sehe, was eine Ohrfeige normalerweise beim deutschen Zivilgericht gibt, nämlich so 500 Euro bei schwerwiegenden Verletzungen, vielleicht auch mal 1.000, 1.500 Euro Schmerzensgeld, dann sind 2.000 Euro schon eine deutliche Summe. Und die haben wir dann gezahlt. Zum anderen muss ich ganz ehrlich sagen, ging es natürlich darum, dass die Anwaltsseite von Oliver Pocher uns tatsächlich in die Karten gespielt hat. Denn es ist Folgendes passiert. Es gab dann auch einen ersten Termin, der sollte jedenfalls stattfinden. Und kurz vorher hat die Pocher Anwaltsseite, hier der strafrechtliche Vertreter, was mich sehr erstaunt hat, dass er das gemacht hat, weil er jedenfalls in Hamburg auch schon einiges gemacht hat in der Vergangenheit im Strafrecht und eigentlich wissen müsste, wie Strafrichter ticken. Die mögen nämlich nicht riesen Leitsordner mit zivilrechtlichen Unterlagen. Trotzdem hat er die allesamt nach Dortmund geschickt, zum Strafgericht. Und zwar die Unterlagen aus den eben angesprochenen Zivilprozessen. Was bezweckte die Pocher-Seite damit? Natürlich, man wollte meinen Mandanten als völlig uneinsichtig, unbelehrbar darstellen. Der macht immer weiter. Gucken Sie mal, da wird ihm schon was vom Landgericht Frankfurt verboten und trotzdem postet er noch und so weiter und so fort. Man wollte ihn also in ein ganz schlechtes Licht rücken. Und die Wirkung davon war, dass die erste Richterin, die ursprünglich zuständig war, mit mir telefonierte und sinngemäß sagte, Herr Benneken, habe ich noch nie erlebt, dass in so einer Akte, die bisher, ich sag mal, roundabout 100 Seiten hat, auf einmal zig hundert Seiten draufkommen und alles nur zivilrechtlicher Kram ist. Wie soll ich den jetzt in 3-4 Tagen lesen? Das hatten wir nämlich erst kurz vor der Hauptverhandlung eingereicht und die Richterin kochte richtig vor Wut. Das war mein Eindruck, dass man das so kurzfristig gemacht hatte. Das war meines Erachtens, ich möchte den Anwalt da nicht kritisieren, aber es war sehr ungeschickt und für uns natürlich ein absolutes Einfallstor. Du kannst ja dann solche Stimmungen, die bei Richtern aufkommen, psychologisch für dich nutzen und sagen, habe ich auch wirklich genauso gesehen, kann ich auch nicht begreifen, ja, wie man sie jetzt als ohnehin überlastete Strafrichterin mit so einem Unsinn überziehen kann. Natürlich kann man da Unterlagen einreichen, aber man muss doch nicht, ich weiß nicht, wie viele 100 Seiten es waren oder 1000 Seiten, es war ein wahnsinnsdickes Konvolut. Und das hat dann schon bei der ursprünglich zuständigen Richterin so ein bisschen die Stimmung auf unsere Seite gekippt. War jedenfalls mein Eindruck in dem Telefonat, was ich mit ihr geführt habe. Und sie hat dann auch dementsprechend den ersten Termin aufgehoben mit der Begründung, da kann ich mich nicht einarbeiten, das geht mir zu kurzfristig. Und das ist ja auch eine alte Regel, die wir ja auch hier schon mal angesprochen haben. Wenn ein Termin dann verlegt wird, vergehen wieder einige Monate und je länger ein Strafverfahren läuft, Simone, desto günstiger ist es für den Angeklagten, weil je mehr Zeit schwindet, desto weniger bekommt er hinterher an Strafe. Das ist eine ganz alte Regel, die immer wieder zutrifft.
Wir müssen der Vollständigkeit halber auch jetzt noch an der Stelle erwähnen, dass die Ohrfeige gegen Pocher nicht das erste Körperverletzungsdelikt für Omar war. Und das kam natürlich in Dortmund auch zur Sprache, Burkhard. Worum ging es da?
Es gab schon mal einen Vorfall, und zwar bei einem Fußballspiel. Ich werde gleich auch nochmal die Erklärung, die wir dann später in einem Termin verlesen haben oder die ich verlesen habe für ihn, hier einführen. Da wird das nochmal deutlich. Jedenfalls stand ganz dick in seiner Akte als Vorstrafe Körperverletzung, und zwar soll er dort in Bochum aufs Feld gestürmt sein, einen Ordner angegriffen haben und das Ganze auch gepostet haben. So hieß es jedenfalls, und dafür ist er tatsächlich wohl auch in einem Strafbefehlswege, also in einem schriftlichen Urteil verurteilt worden. Und das ist natürlich alles andere als günstig, ja. Wenn man dann sagt, meine Herren, er hat sowas zumindest Ähnliches schon mal gemacht, jetzt wieder fast das Gleiche. Und dann noch diese Uneinsichtigkeit durch das ganze Verfahren, postet munter weiter, schlachtet das aus, natürlich auch um seinen eigenen Fame in Anführungszeichen, seine Followerzahlen im Internet zu erhöhen. Das war zu dem Zeitpunkt natürlich schon eine ganz kritische Geschichte, muss man sagen.
Klar, aber eure Strategie stand soweit bei Prozessbeginn. Ja, bis es schlussendlich zur Verhandlung kommen sollte, du hast es ja gesagt, dauerte es trotzdem. Erstmal wegen der kistenweise Dokumente aus dem Zivilprozess. Dann gab es Terminprobleme bei Pocher, dann wurde nochmal verschoben. Dann gab es Terminprobleme bei dir, Burkhard, dann wurde nochmal verschoben.
Genau.
Und erst im vierten Anlauf gab es dann die Verhandlung. Ne? Es kommt also zum erneuten Schlagabtausch. Tauschfinal zwischen Omar und Oliver Pocher, diesmal aber eben im Gerichtssaal. Und ihr habt etwas vorbereitet, Burkhard, eine Erklärung, die du für Omar vorgetragen hast.
Omar war an dem Tag sehr nervös, auch wenn er sonst öfter natürlich mal vor der Kamera steht und seine Videos aufnimmt und dort dann auch zu einer Vielzahl von Menschen spricht, ist das natürlich schon eine andere Situation, wenn du in einen solchen Gerichtssaal gehst. Es waren natürlich zahlreiche Medienvertreter vorhanden. Wenn du dann vor einer Richterin sitzt, vor einer Staatsanwältin, dann ist Pocher mit seinen Anwälten da. Und er war schon sehr nervös, und das war uns auch vorher vollkommen klar. Ich hatte den Kollegen Gießen aus der Zivilsache auch mitgenommen, damit wir einfach auch da, wenn da Fragen aufkommen, den Experten dafür direkt vor Ort haben. Und wir haben halt eben im Team gemeinsam beschlossen, der Omar sagt selbst erstmal keinen Ton. Er wird sich persönlich an Oliver Pocher zum späteren Zeitpunkt wenden, und ich lese die Erklärung, die ich auch jetzt für euch hier mitgebracht habe, im Gerichtssaal vor. Und das hörte sich dann wie folgt zu Beginn des Prozesses an. In der Strafsache gegen Fat Comedy, es folgt das Aktenzeichen, äußert sich der Angeklagte Fat Comedy zu den Vorwürfen der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Dortmund vom 25. August 2022 wie folgt. Gleich zu Beginn möchte ich klar machen, dass die mir hier vorgeworfene Tat zutrifft. Ich habe dem Comedian Oliver Pocher anlässlich eines Boxkampfes von Felix Sturm in der Dortmunder Westfalenhalle eine heftige Ohrfeige gegeben. Bereits jetzt möchte ich deutlich machen, das Ganze tut mir leid. Es war ein riesengroßer Fehler. Ich bereue das Ganze und möchte vor allem eines sagen, auch wenn man sich noch so sehr über eine andere Person ärgert oder sie nicht mag, der Einsatz von körperlicher Gewalt ist das absolut falsche Mittel. Ich hätte Herrn Pocher damals meine Meinung in Anführungszeichen geigen sollen, und ich hätte es unbedingt unterlassen sollen, hier handgreiflich zu werden. dass es dann auch noch eine solch heftige Ohrfeige war, tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ganz kurz zum Hintergrund, Simone, warum haben wir das hier so betont? Natürlich war die Ohrfeige sehr heftig, sie war sehr laut, das hat da was zu bestreiten aus Verteidigersicht, ist genau das Falsche. Nein, du musst das aufgreifen und deutlich machen, wie schlimm es war und dadurch Einsicht zeigen. Und das ist uns, glaube ich, mit der Passage gelungen. Dann geht's weiter zum eigentlichen Tatabend. Ich hatte Besuch von mehreren Freunden aus Berlin. Sie hatten mehrere Tickets für den Boxkampf in der Westfalenhalle und spontan haben sie mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Ich gucke mir gerne Boxveranstaltungen an und habe zugesagt. An dem Abend war ich bereits geraume Zeit in der Westfalenhalle mit meinen Freunden, als ich plötzlich gesehen habe, dass der Comedian Oliver Pocher auch im VIP-Bereich saß. Wir hatten auch VIP-Tickets, wobei die eigentlich richtig bekannten Leute wie Herr Pocher, der Ex-Fußballtrainer Christoph Daum und wohl auch der ein oder andere Politiker gesondert von uns saßen. Als ich Oliver Pocher erblickte, kam in mir eine Wut hoch, die ich schon länger hatte. Hintergrund ist, dass der Comedian Oliver Pocher, dies dürfte allgemein bekannt sein, verbal sehr gerne gegen andere austeilt. Ich muss offen gestehen, dass mir das ein oder andere, was er über gewisse Personen gesagt hatte, überhaupt nicht gefallen hat und ich es persönlich als Mobbing wahrgenommen hatte. Zum Hintergrund ist auszuführen, dass ich bei dem Thema Mobbing sehr empfindlich bin. Ich selbst etwa hatte seit meinem dritten Lebensjahr deutliches Übergewicht, wobei es so weit ging, dass ich im Alter von etwa 17, 18 Jahren tatsächlich 250 Kilo Körpergewicht hatte. Natürlich ist es unter jungen Menschen so, dass dort viele Sprüche fallen. Bei mir war es allerdings aus meiner Sicht extrem. Ich wurde ständig gehänselt, überall war ich nur der Dicke, der demnächst explodiert etc. Auch wenn ich selbst auf dem Schulhof oder an anderer Stelle teilweise darüber nach außen gelacht habe, hat sich da doch einiges in mir aufgestaut. Oft saß ich abends alleine zu Hause und war fix und fertig. Es war nicht nur eine Traurigkeit, es war mehr. Ich war teilweise regelrecht verzweifelt, weil ich es einfach nicht schaffte, abzunehmen, obwohl ich dieses massive Körpergewicht unbedingt loswerden wollte. Dabei waren für mich damals weniger gesundheitliche Gründe maßgebend, sondern der Umstand, dass die anderen Mitschüler und auch Leute, die mich gar nicht kannten und nirgendwo sahen, mich einfach ständig anschauten und auch deshalb verbal angingen. Ohne dass ich jetzt so weit ausholen möchte, möchte ich in diesem Zusammenhang auch erzählen, dass ich deshalb zwischenzeitlich eine Magenverkleinerung habe durchführen lassen. Ich habe danach auch massiv abgenommen. Ich wiege heute noch etwas über 100 Kilogramm, habe also ungefähr 150 Kilogramm abgenommen. Tatsächlich haben auch die Mobbing-Attacken vollständig aufgehört, seitdem ich ganz anders aussehe. Mir geht es psychisch viel besser. Das also, Simone, war natürlich auch ein Teil der Strategie, dass wir das nochmal ganz klar machen, dass Fat Comedy immer gemobbt wurde. Und dass es deshalb auch diese Motivation zur Tat gab. Es ging ihm also in dem Moment weniger um Fame, um Followerzahlen, als vielmehr, dass da etwas in ihm aufgekommen ist, was ich ihm auch absolut abgenommen habe, wo er gesagt hat, das musste raus. Und ich glaube auch ehrlich, dass er das nicht geplant hatte, so heftig zuzuschlagen, sondern dass das eine ganz normale, in Anführungszeichen, Ohrfeige werden sollte. Und als er dann vor ihm stand, ist da wirklich einiges in ihm hochgekommen, was sich über Jahre in ihm aufgestaut hatte. Jetzt weiter in der Einlassung. All das, was mir früher von vielen Menschen verbal angetan worden war im Hinblick auf mein Übergewicht, kam tatsächlich an diesem Abend in mir hoch, als ich Oliver Pocher sah. Ich dachte an all die Personen, die von Oliver Pocher niedergemacht wurden und kam auf den spontanen Gedanken, ihm eine Ansage zu machen. Tatsächlich war meine ursprüngliche Vorstellung, dass ich zu ihm hingehe und ihm sage, was ich von ihm halte. Dabei wollte ich auch sehr deutlich werden und ihn durchaus unterhalb der Gürtellinie beleidigen. Ich sagte dann einem meiner Berliner Freunde, dass ich dem Pocher eine verbale Ansage machen wollte und bat ihn, das Ganze zu filmen. Natürlich gab es im Hinterkopf auch irgendwo die Vorstellung, das Ganze eventuell später zu posten, weil ich mir dachte, das könnte ja cool sein, dass ich Oliver Pocher in der Westfalenhalle anschreie und ihm mal sage, was ich wirklich von ihm halte. Auf dem Weg zu Oliver Pocher hin stieg die ohnehin schon vorhandene Wut in mir immer weiter auf. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt auch sehr nervös wurde, weil viele Fernsehkameras und Fotoreporter dort waren. Der Ring ausgeleuchtet war und ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt an möglichen Security-Leuten vorbeikommen würde oder nicht. Tatsächlich war das überhaupt kein Problem, weil es scheinbar, jedenfalls bei den eigentlichen Prominenten wie Herrn Pocher, überhaupt gar keine Security gab. Ich habe dann tatsächlich kein einziges Wort zu Oliver Pocher gesagt, wie ich es ursprünglich geplant hatte, sondern ich habe mit meiner rechten Hand ausgeholt und wollte Herrn Pocher eine Ohrfeige geben. Dabei, dies muss ich im Nachhinein in aller Deutlichkeit sagen, war eine solch heftige Ohrfeige, wie sie dann tatsächlich stattgefunden hat, gar nicht mein Ziel in diesem Moment. Ich habe hier maßlos übertrieben, ich hatte auch nicht den Plan, dass es so heftig werden sollte. Tatsächlich gab es dann einen sehr lauten Klatscher, als meine rechte Hand das Gesicht von Oliver Oliver Pocher berührte. Pocher sprang von dem Stuhl auf dem er saß und war sichtlich überrascht. Ich war nun selbst perplex und wusste nicht, was ich noch tun sollte. Ich wollte eigentlich jetzt Herrn Pocher noch einige Takte sagen. Ich wollte ihn eigentlich auch verbal angehen. Jetzt hatte ich ihm aber schon eine Ohrfeige gegeben und sagte dann noch etwas zu ihm wie »Komm mal mit« oder »Komm mal mit um die Ecke«, im Sinne einer Aufforderung, dass wir uns weiter körperlich duellieren. Ich wollte natürlich den Coolen spielen, habe dann aber von jedwedem weiteren Vorgehen gegen Herrn Pocher abgelassen. Meine Freunde sind dann noch in der Westfalenhalle geblieben. Ich selbst habe die Örtlichkeit verlassen, zumal ich auch dachte, dass die Security bestimmt nach mir suchen würde. Mein Freund, der das Video aufgenommen hatte, hat es mir noch per Airdrop überspielt. Ich habe dann die Westfalenhalle alleine verlassen und kurz darauf das Video auf meinem Instagram-Account gepostet. Das Video war nur wenige Stunden online. Danach wurde mein gesamter Instagram-Account gelöscht. Ein oder zwei Tage nach dem Vorfall in der Westfalenhalle habe ich dann den Comedian Oliver Pocher, ich meine gemeinsam mit dem Comedian Luke Mockridge, in einer Live-Show gesehen. Ich meine, Oliver Pocher hätte am Klavier gespielt, getanzt und wirkte auf mich unverletzt und besten Lebensmutes. Ich war daher der Auffassung, dass trotz der Heftigkeit der Ohrfeige zum Glück so gut wie gar nichts bei Herrn Pocher passiert war. Jetzt möchte ich zurückkommen auf die Postings, die ich in der Folgezeit, insbesondere bei Social Media, im Zusammenhang mit der Ohrfeige gemacht habe. Das war natürlich, Simone, wieder als Hintergrunderklärung jetzt noch ein wichtiger Punkt, darauf auch einzugehen und das nicht einfach unkommentiert in der Welt stehen zu lassen, weil dann kannst du ja damit zerrissen werden. Es ist richtig, dass es diverse Postings gab, in denen ich unter anderem die Hand als Symbol für die Ohrfeige gezeigt habe. Herr Pocher hat mich deshalb auch zivilrechtlich schon in Anspruch genommen und gemeinsam mit meinem zivilrechtlichen Anwalt Gießen habe ich auch hierzu in den Zivilprozessen umfassend Stellung genommen. Ich möchte überhaupt nichts schönreden und würde auch heute sagen, dass ich mir das ein oder andere Posting hätte ersparen können. Ich möchte auch nichts bagatellisieren, aber nachdem ich Pocher aus meiner Sicht völlig unverletzt, so kurz nach dem Vorfall bei einer Live-Show gesehen hatte, habe ich tatsächlich gedacht, ich könnte humoristisch, satirisch mit der Ohrfeige umgehen. Natürlich habe ich auch von vielen Menschen im Internet Zuspruch bekommen. Dies hat mich dann auch weiter motiviert, noch das ein oder andere zu posten. Hier nochmal zum Hintergrund, Simone, auch das hatten wir eben schon erörtert, seine Unerfahrenheit, sein junges Alter, seine Naivität auch etwas. Ja, da wird er dann durch so ein bisschen Fame nochmal motiviert, weiter zu posten, was er hier ja auch zum Glück dann offen eingeräumt hat. Ferner möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, und das war auch nochmal ganz wichtig, Simone, der meine Vorbelastung betrifft. Es ist richtig, dass mich das Amtsgericht Wuppertal am 18. November 2020 im Strafbefehlswege wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen auf 15 Euro verurteilt hat. Wenn im wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen der Anklageschrift Dortmund allerdings davon ausgegangen wird, dass ich damals schon eine praktisch gleichgelagerte Tat wie hier begangen hätte, ist dies aus meiner Sicht richtig zu stellen. Es stimmt, dass ich dort im Fußballstadion war. Ich habe damals für eine ethnische Minderheit protestiert und ich hatte auf der Rückseite meiner Oberbekleidung einen entsprechenden Schriftzug angebracht. Ich wollte mit diesem Schriftzug auf das Spielfeld laufen und mich auch dabei filmen lassen, wie ich protestiere. Ich wollte ein angezogener, in Anführungszeichen, Flitzer sein. Als ich dann auf dem Spielfeld war, hat mich tatsächlich ein Ordner festgehalten, was natürlich auch sein gutes Recht war, und ich habe ihn tatsächlich weggeschubst. Ich hatte dieses Verhalten allerdings keineswegs in meinen Tatplan einbezogen, sondern es ging um den geschilderten Protest und nicht etwa darum, einen Ordner hier irgendwie anzugreifen. Damit möchte ich die damalige Tat nicht beschönigen, sondern nur mitteilen, dass die Motivation eine andere war als dieses Mal, jedenfalls nach meiner Auffassung. Ganz zum Schluss möchte ich auch noch sagen, dass es zwischenzeitlich auf Anraten meines Verteidigers dazu gekommen ist, dass ich mich habe psychologisch beraten lassen. Die Gespräche haben mir unheimlich gut getan und ich habe die Mobbing-Problematik für mich jetzt aufgearbeitet. Letztendlich bleibt mir nur eins zu sagen. Ich möchte Herrn Pocher nochmals persönlich um Entschuldigung bitten. Mir tut das Ganze wirklich wahnsinnig leid. Letzter Punkt, Simone, dazu. Das war natürlich auch noch Teil der Strategie. Ich hatte den Mandanten nicht aus taktischen Gründen, sondern weil ich es wirklich für sinnvoll erachtet habe, zu einer Psychologin geschickt. Die hat ihn tatsächlich auch behandelt, hat mit ihm gesprochen über die Mobbing-Problematik. Und auch das haben wir natürlich entsprechend dem Gericht zugänglich gemacht, um das Ganze auch dann zu untermauern.
Mhm. Wie hat denn Oliver Pocher auf diese Erklärung reagiert?
Ich habe dann die Erklärung, die ich natürlich zigfach ausgedruckt hatte, für die Staatsanwältin, für seine Anwälte und für Herrn Gießen und so weiter verteilt. Und als ich dann an der anderen Seite des Gerichtssaals ankam bei Herrn Pocher, zischte er mir zu: Fantastisch, fantastisch, Burkhardt. Ja, also du merkst es gleich so, dass ihm das überhaupt nicht passte und schob dann noch so hinterher, was der Anwalt sich da wieder zurechtgelegt hat. Irgendwie so diese Richtung, so nach dem Motto, wir hätten da etwas gezaubert für Fat Comedy. Das wird ja alles nicht von ihm stammen, sondern von mir. Und er war nicht amüsiert, sagen wir mal so.
Das würde ich auch sagen, ja. Nachdem du diese Erklärung vorgetragen hattest, wurde Oliver Pocher in den Zeugenstand gerufen. Normales Vorgehen, er sollte da schildern, wie er den Abend und die Tat erlebt hatte und etwas zu seinen Verletzungen sagen. Du hast dir Pocher bei dieser Gelegenheit aber auch nochmal vorgenommen, spontan, wie du mir erzählt hast, ne?
War tatsächlich nicht so wie in vielen anderen Prozessen, wo du dir teilweise gerade in diesen Aussage gegen Aussagekonstellationen Konzept zurechtlegst, wie bringe ich eine Zeugin oder einen Zeugen dazu, sich zu widersprechen, unsicher zu wirken und so weiter. Das gab es überhaupt nicht, aber es war so ein bisschen auch, dass Pocher mich vielleicht auch mit seinem fantastisch Herrn Anwalt so provoziert hatte. Und dass er einen, wie ich fand, sehr arroganten Auftritt hatte. Das haben mir auch andere Prozessbeobachter bestätigt. Natürlich ist man nicht amüsiert, wenn man eine solche Ohrfeige bekommt. Das ist unschön. Und wenn das Ganze auch noch gepostet wird und man dann auch zu Gericht muss. Aber mein Eindruck war, dass Oliver Pocher sehr, sehr unklug mit der ganzen Sache umgegangen ist. Es gibt andere Opfer, die gehen damit ganz anders um. Und er hat so unheimlich auf stur gestellt, war richtig, ja, auf Deutsch würde man heute wahrscheinlich sagen, angepisst. Ja, und das hat er auch so richtig ausgestrahlt. Und das hat ihn in ein sehr, sehr, ja, psychologisch gesehen negatives Licht gerückt. Er war jetzt nicht das klassische Opfer, ohnehin schon nicht, als der Comedian, der immer andere angreift. Und dann setzt er sich dahin und macht so einen auf mega stur und ist so boah, abweisend, so ein bisschen in Anführungszeichen auf aggro getrimmt, wenn ich das so formulieren darf. So kam er rüber. Und da, Simone, ist mir wirklich spontan der Gedanke gekommen, zu sagen, ich hatte natürlich die Akte umfangreich gelesen, dann fragen wir doch mal ein bisschen vertieft danach, als das ursprünglich geplant war.
Und was zum Beispiel so?
Zum Beispiel ging es los, wir hatten eben hier zu Beginn des Podcastes aus der Aussage von Pocher vorgelesen, vierte Runde soll das Ganze passiert sein mit der Ohrfeige. Und es stand dann drin, dass er bis zur zehnten Runde dort geblieben ist. Also sechs Runden. Und eine Boxrunde dauert ja ein bisschen mit Pausen und so weiter. Natürlich, damit bin ich eingestiegen. Herr Pocher, wissen Sie noch, nach welcher Runde Ihnen das Ganze passiert ist? Ja, vierte, fünfte Runde, so sinngemäß, war es an Erinnerung, wenn ich es richtig weiß. Ja, und sind Sie dann direkt rausgegangen? Nee. Ja, wann sind Sie denn dann aus der Westfalenhalle gegangen? Ja, so zehnte, elfte Runde. Also so ähnlich auch, wie er es ursprünglich ausgesagt hatte, was natürlich für uns gut war, weil natürlich gleich klar wurde, er hatte sich den Boxkampf weiter angeschaut. Ganz so schlimm kann es schon da nicht gewesen sein, auch wenn es eine heftige, eine laute Ohrfeige war. Ja, aber dann ging es weiter, Simone. Da habe ich gesagt, ja und dann, als Sie dann aus der Westfalenhalle raus waren, Herr Pocher, was haben Sie dann gemacht? Ab diesem Zeitpunkt, Simone, fing er dann an, mich zu duzen. Tat sich damit auch überhaupt keinen Gefallen. Natürlich duzen wir uns privat. Ich habe auch gar kein Problem damit, dass er mich im Gerichtssaal duzt.
Aber vor Gericht wärst du nie auf die Idee gekommen.
Ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Ich habe da die Etikette gewahrt und ihn gesiezt, auch wenn wir uns sonst duzen. Und das führte natürlich auch dazu, und das hatte er irgendwie, weil er so in Rage war, durch meine Einlassung und meine Befragungstechnik, hatte er das nicht mehr auf dem Schirm. Er hat tatsächlich einen ganz, ganz schlechten Eindruck gemacht und auch die Fassung verloren, muss man wirklich so sagen. Und andere Prozessbeteiligte, insbesondere Personen, die auch im Publikum saßen, haben das bestätigt, dass das ganz sicherlich nicht Pochers Bühne war. Ja, das war natürlich unsere Bühne als Strafverteidiger dort, die wollte ich aber gar nicht so groß nutzen. Er hat uns dann aber im Prinzip da die Stallvorlage zugegeben. Naja, habe ich dann gesagt, Herr Pocher, dann sind Sie doch sicherlich, nachdem Sie da rausgekommen sind, dann direkt in die Notaufnahme des Dortmunder Klinikums gefahren. Oder wo waren Sie? Nee, war ich nicht. Ja, sag ich, warum haben Sie das nicht gemacht? Ich als Prominenter in die Notaufnahme, nächstes Eigentor. Ja, also wirkte unheimlich arrogant in der Art, wie er meine Fragen beantwortet. Natürlich hatte ich ihn sofort schon gepackt und er hatte sich einfach nicht im Griff und redete dann munter drauf los.
Also
und
Hand aufs Herz, hat es dir auch ein bisschen gefallen, ihn zu pieken?
Ja. Ich habe gedacht, komm, wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben, aber Olli hat mir tatsächlich die Stallvorlage dazu gegeben, so muss ich das sagen. Und es waren ja auch vollkommen berechtigte Fragen. Es war jetzt nicht irgendein Quatsch, um jemanden zu provozieren. So. Er als prominenter Dorfner, ja, sind Sie dann wenigstens in Köln, wo Sie ja wohnen, in die Notaufnahme gegangen? Oder ist das da auch als Prominenter nicht möglich? Ne? War schon gleich die Stimmung natürlich entsprechend. Noch besser wurde es dann aber, als ich ihn dann fragte, wann er denn beim Arzt war. Konnte er sich gar nicht mehr genau erinnern zunächst, meinte er wohl am nächsten Tag, an einem Sonntag. Ich las ihm dann aus seinem Attest, dass er selbst über seinen Anwalt Monate, wenn ich mich recht erinnere, nach der ganzen Geschichte eingereicht hatte, was zigmal angefordert worden war von der Staatsanwaltschaft, war er nämlich erst am Montag da bei seinem Arzt. Ja, das ist ja auch schon komisch, vor allen Dingen, als ich ihn dann darauf hinwies, sagte er, ja, wenn du das sagst, dann habe ich ihm natürlich gefragt, kann es denn sein, dass sie an dem Sonntag, also direkt an dem Tag nach dieser Ohrfeige, schon in einer Live-Show eines Comedian namens Mockridge aufgetreten sind? Ja, kann sein, war die Antwort. Und das war der Moment, wo ich es so wahrgenommen habe, wo die Richterin symbolisch die Augen verdreht hat und sagte, also wollen wir jetzt ernsthaft hierüber sprechen, dass jemand schwerwiegende Verletzungen davongetragen hat, irgendwelche dauerhafte Schäden im Ohr, die Oliver Pocher da angeblich anfangs noch geltend machen wollte. Ich hatte schon gleich zu Beginn das Gefühl, dass das Ganze so ein bisschen in Richtung Gefälligkeitsattest ging, was er da eingereicht hatte, dass man das bewusst von der Pocher-Seite dramatisiert hatte, weil man natürlich sauer war auf Fat Comedy, was ich auch verstehe, aber dass es da keine, zum Glück keine ernsthaften Verletzungen gab, auch wenn die Ohrfeige sehr unschön war. Und das war natürlich dann eine Wirkung, die, glaube ich, den Prozess zu diesem Zeitpunkt dann endgültig zu unseren Gunsten entschieden hat. Denn wir hatten ja einiges, was Fat Comedy mir leider da als Bürde mitgegeben hatte, zu überwinden. Ich muss sagen, also der größte Helfer für uns war Oliver Pocher selbst. Er war im Prinzip derjenige, der das Ganze mit seiner wirklich pumpigen Art zu antworten auf meine Fragen insbesondere zu unseren Gunsten gekippt hat. Naja, das Ganze war für uns aber insofern gut, als natürlich das auch bei Gericht angekommen ist und der Pocher selbst ist total patzig und war auch direkt wieder fit, hat zum Glück keine ernsthaften Verletzungen gehabt und das war natürlich dann das ganz Entscheidende in diesem Prozess, das muss man sagen.
Es ging dann Richtung Urteil am 15. März 2024, also in diesem Jahr war das erst. Du hast vor dem Prozess auf eine Geldstrafe gegen Omar gehofft. Wie ging es denn dann am Ende aus?
Ich hatte ganz ehrlich gesagt aufgrund dieses Verhaltens von Omar mit einer Bewährungsstrafe gerechnet, aber gesagt, eigentlich finde ich eine Geldstrafe richtig, ohne etwas zu beschönigen, wenn man das betrachtet. Er hat sich entschuldigt, er hat Schmerzensgeld gezahlt. Wir haben zum Glück keine ernsthaften Verletzungen. Der Comedian ist direkt am nächsten Tag wieder aufgetreten, Oliver Pocher. Er hat keine ernsthaften Vorbelastungen. Das war auch nochmal wichtig, das klarzustellen, dass diese eine Tat in dem anderen Stadion einen ganz anderen Hintergrund hat, dass es da um eine Demonstration im Prinzip ging. Und wir haben hier ein ursprüngliches Mobbing-Opfer. Damit will ich jetzt nicht sagen, ein Mobbing-Opfer darf jemanden, der andere ständig sonst runtermacht, schlagen. Auf gar keinen Fall. Aber es war natürlich verständlich die Motivation, wieso schlägt man ausgerechnet Oliver Pocher? Und tja, das Gesamtpaket hat gesessen. Die Staatsanwältin hat dann zunächst plädiert. Die hat aber in meinen Augen sich so ein bisschen von dem Presserummel treiben lassen. Hat dann die befürchtete Bewährungsstrafe beantragt für meinen Mandanten. Ich habe dann auch in meinem Schlussvortrag ganz klar entgegengehalten, dass ich glaube, wenn diese ganze Presse nicht anwesend wäre, sie vielleicht auch einen Antrag auf eine Geldstrafe gestellt hätte. Sie guckte mich dann so ein bisschen verdutzt an, so nach dem Motto, muss man das hier so offen ansprechen? Musste ich aber, weil ich für meinen Mandanten gekämpft habe. Und tatsächlich habe ich dann ja noch ein paar Takte zu dem gesamten Hintergrund gesagt, aber die Beweisaufnahme wirkte so sehr zu unseren Gunsten. Habe natürlich nochmal die Kernpunkte zusammengefasst und dann kam die Richterin raus und ich hatte, obwohl die Richterin das ganz souverän gemacht hatte und auch vollkommen ja von der Presse autark wirkte, hatte ich trotzdem die Befürchtung, dass so ein bisschen der Druck auf ihr ruhte, wenn ich jetzt hier keine Bewährungsstrafe mache, dann schlägt die Presse auf mich ein und das mag ja vielleicht bei dem einen oder anderen Richter auch mal eine Überlegung sein, dann doch ein Urteil zu machen, was er sonst nicht unbedingt gemacht hätte, weil der Spielraum, den man als Richter hat, der ist ja schon gegeben in gewissen Maßen und dann kam sie raus und verhängte gegen meinen Mandanten tatsächlich eine Geldstrafe. Begründete das auch, wie ich fand, ganz hervorragend, indem sie sagte, natürlich ist das eine heftige Ohrfeige gewesen. Und deshalb gab es auch nicht eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen, sondern eine von 120 Tagessätzen auf 15 Euro, insgesamt 1800 Euro. Fand ich absolut angemessen. Sie hat das sehr, sehr gut begründet. Sie hat auch klargemacht, warum sie hier keine Bewährung für erforderlich hält, hat insbesondere natürlich auch auf die Verletzungen von Herrn Pocher nochmal abgestellt, die zum Glück ganz, ganz geringfügig waren, das muss man ganz deutlich sagen. Sie hat auch auf den Täter-Opfer-Ausgleich abgestellt, das ist ja auch so, dass dadurch der Strafrahmen sich ja nochmal verschiebt und du halt eben auch nochmal deutlich milder urteilen kannst. Und sie hat auch deutlich gemacht, dass diese Vorbelastung aus dem Stadion für sie nicht entscheidend ist, weil es halt eben von der Motivation her auf einem anderen Gebiet war und keine gleiche Tat, ja, also keine Wiederholung. Sie hat es auch so ein bisschen durchschimmern lassen, dass diese ganzen zivilrechtlichen Schriftsätze ja im Prinzip mehr eingenommen hätten von der Strafakte als alles andere, dass das schon ein bisschen, ja, eher ein Zivilrechtsstreit in großen Punkten war zwischen den beiden als ein Strafrechtsstreit und dass man dann, das sind jetzt meine Worte natürlich, die Kirche im Dorf lassen muss und das hat sie wirklich souverän gemacht. Was natürlich dann genau dazu geführt hat, dass Teile der Presse ja auf dieses Gericht regelrecht eingeprügelt haben, ja. In Anführungszeichen.
Die Bild-Zeitung wird zum Beispiel kurz darauf titeln, Witzurteil ist ein Schlag ins Gesicht für jedes Mobbingopfer. Also ich finde, über die Wortwahl kann man sich auch etwas streiten, aber gut. Ich kann das Gefühl aber irgendwie grundsätzlich schon auch verstehen, denn die Ohrfeige war wirklich schon nicht ohne. Das, was Omar danach an Haltung auf Social Media gezeigt hat, war alles andere als reumütig. Die Einsicht und Entschuldigung kam erst im Prozess. Also ich kann diesen Eindruck schon irgendwie nachvollziehen. Ne?
Ich kann dazu eigentlich nur so viel sagen, Simone, ein besseres Lob für die Verteidigung als so ein Artikel mit so einer Überschrift gibt es eigentlich gar nicht und alles Weitere hast du eigentlich schon zusammengefasst. Das ist natürlich richtig, dass man das auch nachvollziehen kann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz deutlich sagen, ich kann das Urteil der Richterin auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Mhm. Wenn man nämlich eine Gesamtbetrachtung nimmt und was jeden Tag in Deutschland so ausgeurteilt wird, die ganzen Verfahren, die die Öffentlichkeit nicht mitbekommt, wo kein Prominenter als Geschädigter oder Angeklagter beteiligt ist. Da wäre so ein Verfahren mit so einem Verfahrensablauf, mit dem Täter-Opfer-Ausgleich, mit der Entschuldigung, mit dieser geringfügigen Vorbelastung, mit den geringfügigen Verletzungsfolgen bei Herrn Pocher auch nicht anders ausgegangen. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Das Urteil passt sehr gut in die Welt. Die Richterin hat das meines Erachtens richtig gemacht und sie hat sich nicht von diesem Pressedruck treiben lassen. Das ist wirklich außergewöhnlich, weil viele Richter es anders gemacht haben. Tatsächlich hat mich noch ein auch im Gericht anwesender anderer Richter angesprochen, der es natürlich auch ein bisschen ironisch meinte und sagte, Herr Benecken, wenn ich zuständig gewesen wäre, hätten Sie hier eine fette Bewährung bekommen. Ja, und lächelte natürlich ein bisschen dabei. Aber alles ist vertretbar, gar keine Frage, nur man muss eins sagen, das ist sicherlich kein Witzurteil gewesen, sondern eine deutliche Geldstrafe, die durchaus in die Landschaft übriger Urteile passt.
Direkt nach dem Urteil ist Omar noch einmal auf Oliver Pocher zugegangen. Er wollte unter vier Augen das Gespräch zu ihm suchen und die beiden haben sich dann tatsächlich in eine ruhige Ecke des Gerichtsflurs zurückgezogen. Und so hat uns Omar dieses Gespräch geschildert.
Also ich habe nach dem Gerichtsverfahren habe ich den Pocher einmal so kurz gepackt und habe den gesagt, ey, lass uns mal kurz quatschen. Er wollte sich erstmal irgendwie nicht drauf einlassen und dann hat er doch irgendwie zu mir gesagt, ey, komm kurz hier um die Ecke. Dann habe ich ihm gesagt, ey, nur damit du weißt, jetzt so auch außerhalb vom Gericht und außerhalb von den ganzen Kameras, nur damit du einmal weißt, dass es mir wirklich leid tat, was da damals passiert ist, damit er einmal sieht, dass es so wirklich vom Herzen kommt. Und dann meint er, ja, ist damals kacke gelaufen. Er hat versucht, mir dann noch eine Predigt zu halten, aber für mich war es nur wichtig so, dass er sieht, dass die Entschuldigung vom Herzen kam. Dann ist jeder seinen Weg gegangen.
Finde ich auf jeden Fall gut, dass Omar diesen Schritt auf Pocher zugegangen ist. Offizielle Erklärung im Prozess hin oder her. Er hat nochmal unter vier Augen ohne Kameras das Gespräch gesucht. Das finde ich eine sehr erwachsene Geste inmitten einer doch sehr kindsköpfigen Geschichte irgendwie. Und Omar hat auch nochmal abschließend das Wort.
Gewalt sollte man niemals verharmlosen oder verherrlichen. Ich habe auf jeden Fall meinen Teil gelernt. Ich habe meine Strafe bekommen und ich stehe immer noch dafür gerade.
Hoffen wir, dass er wirklich seinen Teil aus der Nummer gelernt hat. Wie blickst du jetzt abschließend auf das alles, Burkhard?
Ja, ich habe ihn ja jetzt ganz frisch nochmal getroffen, um die hier gerade eingespielten O-Töne vorab aufzunehmen. Und er ist wirklich, also das ist mein felsenfester Eindruck, geläutert. Ich habe ihm auch nochmal gesagt, dass er kein leichter Mandant war. Sein Onkel hat auch gesagt, Mensch, du hast ja da einiges mitgemacht mit dem Omar. Und er wirkt heute wirklich viel, viel erwachsener, viel reifer als noch vor ein oder zwei Jahren. Das war er allerdings auch schon im Prozess, muss ich sagen. Er hat eine sehr gute Figur gemacht, hat sich da wirklich gut verkauft. Das ist auch sicherlich ein Grund gewesen, warum die Richterin zu diesem günstigen Urteil kam. Und insgesamt bin ich bei ihm guter Dinge, dass er auch zukünftig ja davon Abstand nimmt, irgendetwas zu tun, um es dann für Social Media auszuschlachten. Ja, das sagt er auch, das lohnt sich nicht. Klar hat er dadurch gewisse Follower gewonnen und so, aber es steht dann auch irgendwann außer Verhältnis, wenn er jetzt hochrechnet, was er an Herrn Pocher etc. noch zahlen muss, dann weiß ich nicht, ob die Rechnung zu seinen Gunsten aufgeht.
Wenn ich zum Abschluss noch meine persönliche Meinung einfließen lassen darf, ich denke, hier wurde eine Geschichte komplett medial aufgeblasen, die eigentlich gar nicht so viel Raum bekommen sollte. Natürlich auch wegen des nachfolgenden Auftretens von Omar auf Social Media. Das hat er ja gekonnt ausgenutzt und die Boulevardmedien haben das Geschenk dankend angenommen. Aber am Ende ist es eine Geschichte, bei der es keine zwei Meinungen gibt. Also Gewalt ist nicht in Ordnung. Das hat Omar ja jetzt auch nochmal selbst betont.
Ganz wichtig.
Und hätte diese Aktion zwischen zwei absoluten Nobodies, zwischen Normalos stattgefunden, hätte es auch keine Aufmerksamkeit erlangt. So.
Das stimmt. Und trotzdem, damit, Simone, ja, gibt es viel zu erzählen, wie du siehst. Ja, also ich finde, das war eine spannende Podcast-Folge, weil so ein Prozess und Verfahren, auch wenn die Tat selbst eine Alltagstat ist, eine Ohrfeige passiert, leider muss man sagen, jeden Tag zigmal in Deutschland. Und wenn es dann aber Oliver Pocher sind und auch Fat Comedy, der ja auch eine gewisse, in Anführungszeichen, Bekanntheit hat, dann interessiert das auf einmal ganz viele. Und was ich daran halt eben spannend finde, sind so diese psychologischen Hintergründe. Ja, dass dann halt eben zum Beispiel die Pocher-Seite mit diesem Überhäufen mit zivilrechtlichen Schriftsätzen uns in die Karten spielt. Sowas ist doch vielleicht, denke ich mal, für unsere Hörer auch mal spannend, weil man das ja in der normalen Berichterstattung nicht so mitbekommt.
Das stimmt natürlich. Ja, und damit haben wir aber auch genug gesagt, finde ich. Und wir gehen über zum Business as usual hier bei uns im Podcast. Burkhard, welche Akte liegt auf deinem Schreibtisch gerade ganz oben?
Ganz oben liegt wirklich eine heftige Geschichte. Es geht um ein mutmaßliches Tötungsdelikt in Bad Oeynhausen. Mhm. Auch da wurde medial in den letzten Wochen, Monaten viel drüber geschrieben. Nach einem Abiball in Bad Oeynhausen ist ein junger Mann mit dem Vornamen Philippos tragischerweise zu Tode gekommen und mein Mandant mit syrischen Wurzeln, ganz top aktuelles Thema natürlich in vielen Richtungen momentan in Deutschland, soll ihn zu Tode getreten haben. Mhm. So sieht es die Staatsanwaltschaft auch in der Anklageschrift, die gerade eingetroffen ist. Wir werden ab 17. Dezember diesen Jahres in Bielefeld beim Schwurgericht verhandeln, also bei der Jugendkammer als Schwurgericht, weil mein Mandant 18 Jahre alt ist. Und das ist natürlich schon eine Geschichte, die ist sehr umfangreich. Da spielt auch die Politik mit rein. Das hatte ich gerade erläutert. Ne? Wir haben die schlimme Sache in Solingen. Auch da ein syrischer Beschuldigter, mein Mandant syrischer Beschuldigter. Aber es war schon, bevor die Tat in Solingen war, war es schon so, dass die ganze Politik darüber diskutiert hatte, sollen wir dann zu schnelleren Ausweisungen und Abschiebungen kommen? Wie ist das mit Syrern, Afghanen etc.? Also auch ein sehr, sehr heikles Thema. Und ich bin natürlich jetzt sehr, sehr nah dran, auch an der Familie, an meinem Mandanten und bereite das alles vor. Ich kann nur sagen, dass natürlich vieles auch politisch teilweise in meinen Augen ausgeschlachtet wird. Da habe ich auch die entsprechenden Seiten gebeten darum in Interviews, das nicht vorab zu tun, sondern erstmal zu schauen, was bringt der Prozess eigentlich zutage. Und wenn wir dann irgendwann mal ein Urteil haben, dann kann man auch die entsprechenden Fakten zugrunde legen. Bis dahin sollte man diesen jungen Mann aber, egal ob er Syrer oder sonstiger Herkunft ist, aber wie jeden anderen Beschuldigten erstmal als unschuldig behandeln, denn es gilt die Unschuldsvermutung und dann schauen wir mal, was in dem Prozess sich dann wirklich herausstellt.
Und wir sind damit zurück aus der Sommerpause. Advokaten des Bösen gibt es jetzt wieder alle 14 Tage. Ihr findet uns aber nach wie vor auch auf Instagram. Damit ihr aber keine Folge verpasst, abonniert und folgt uns am besten auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Bewerten und kommentieren könnt ihr dann natürlich auch immer gerne. Das war's mit dieser Akte, Burkhard. Ich sage also tschüss und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.